herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Sie kennen den Mann garantiert. Er ist einer von denen, die man ständig im Fernsehen sieht, im Tatort, bei Helen Dorn, in der Soko und ganz aktuell nächste Woche wieder in der Bestatterin. Weil er vielseitig ist, sympathisch, gut aussehend, sportlich, temperamentvoll. Und wenn er nicht gerade für irgendeinen Film vor der Kamera steht, dann frönt er seiner anderen Leidenschaft, der Musik. Und wie gut er darin ist, davon wird er uns nachher live überzeugen. Der Schauspieler und Musiker Christoph Letkowski, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Schöne Mütze.
Danke dir.
Du lebst ja in Berlin und es ist ja gerade Berlinale. Da frage ich mich, ist das eigentlich eine völlig veränderte Stadt? Muss man da jeden Abend auf mehreren Partys sein oder wie sieht das aus?
Kannst du. Du kannst, glaube ich, überall jeden Abend auf jeder Party sein, wenn du Lust hast. So. Die Frage ist, ob du es willst. Es gibt dann auch immer ganz viele Baustellen in Berlin. Ich glaube, das machen die mit Absicht, dass man da nicht durchkommt. So. Deswegen sind nur die da, die genau wissen, wo sie langfahren müssen manchmal, wahrscheinlich.
Also ist für dich momentan nicht so wichtig.
Ich bin ja hier, toll.
Genau.
Bin und ja hier heute. Ich soll kann ich ja nicht
was,
Party machen.
Genau, soll ich dir was sagen? Es ist auch viel wichtiger, hier zu sein, als auf irgendeiner Berlinale Party.
So nämlich.
So. Christoph Letkowski ist heute zu Gast, Schauspieler und Musiker, zusammen mit seinem Hund Indiana Jones. Christine Donau stellt ihn vor.
Jetzt wollen Sie mich wirklich haben.
Oh ja, seit fast 20 Jahren veredelt er die deutsche Kino- und Fernsehlandschaft. Christoph Letkowski. Von seinen sanften Blicken sollte man sich aber nicht täuschen lassen.
Darf ich dich küssen?
Er kann nämlich auch ganz anders.
Bitte?
Du sagst mir keinen verschissenen Ton! Wie vierte war das?
Klein Christoph wuchs auf dem Dorf in Sachsen-Anhalt auf. Von der Provinz an die renommierte Berliner Volksbühne. Der ehemalige Zehnkämpfer überzeugt das Fernsehpublikum auch mit physischer Präsenz. Er kann hart und zart.
Die ganze Scheiße läuft, dass ja nur ihr bist! Verdammte Scheiße! Du verpisst jetzt nach Brandenburg! Ich stecke hier komplett weg!
Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich muss dann eine Lieferung ausfahren, weil Leute wie Sie sonst ihre Päckchen nicht kriegen.
Seine zweite Leidenschaft, die Musik. Mit Band oder Solo, er trifft die richtigen Töne. Jetzt hat er nicht nur neue Songs, sondern auch einen neuen Fall für Kommissar Zellinger im Gepäck.
Lisa, lass mich bitte einfach meine Arbeit machen. Ich störe dich doch auch nicht bei deiner.
Fantastische Aussichten mit dem wunderbaren Christoph Letkowski.
Ja, toll, was da so zusammenkommt
an
total unterschiedlichen Rollen. Weißt du, an wen du mich ein bisschen erinnerst?
Jetzt sag's, komm, hau raus.
Das haben viele schon gesagt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Russell Crowe.
Okay, die jungen Jahre oder die alten Jahre?
Nein, natürlich nicht jetzt, schon die jüngeren Jahre.
Keine Ahnung, können auch die alten sein.
Hab ich die ganze Zeit gedacht eben. So, das ist Indiana Jones.
Ich dachte, du sagst Smudo. Ich dachte gerade, du sagst Smudo.
Smudo, oh, ja, doch, da ist auch was dran.
Das stimmt. So.
Sag einmal, wie man darauf kommt, einen Hund Indiana Jones zu nennen.
Ich fand die Geschichte immer schön in dem Film, dass ein Hund Indy heißt und er dann so von seinem Vater auch genannt wurde, in Anlehnung an das Tier. Und ich mochte den Namen immer. Und deswegen habe ich gesagt, du, ich nenne ihn auch so.
Ja, also es ist jedenfalls ein sehr, sehr lieber, wirklich entzückender Hund. Nächste Woche am 20. läuft eine neue Folge der Bestatterin. Du bist Kommissar Zellinger, Anna Fischer ist die Bestatterin. Mhm. Das ist ja eine besondere Art von Krimi, ne? Wie läuft das ab? Also sie ist Hobbyermittlerin und mischt sich immer ein in die Fälle oder wie ist das?
Genau, sie ist eigentlich Physiotherapeutin, genau, und aber Bestatterin bei ihrem Vater und hat immer den richtigen Riecher, weil es sind immer so Dorftötungsdelikte dann am Ende dann doch. Und ich denke mal, es sind so Dörfler, die einfach sterben so, oder sich suizidieren oder so. Und Annas Figur hat da aber immer den richtigen Riecher und dann kommt immer eins zum anderen und es wird am Ende eine große Groteske.
Ja,
in der ganz viele Schwaben sterben.
Und ihr zwischen den beiden, was ist das für ein Verhältnis? So Freundschaft plus oder wie würdest du das bezeichnen?
Genau, es ist Freundschaft plus, also alles kann, nichts muss und so mäßig, aber man will sich nicht ganz festlegen und so. Und in dem Teil ist ganz spannend, weil meine Figur irgendwie sich verändern muss, so familiär bedingt und eigentlich wegziehen will und das dann knirscht es so ein bisschen und dann muss man so ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Das ist ganz schön.
Ja, also am 20. läuft die neue Folge, ab 18 übrigens schon in der ARD Mediathek. Und wir gucken schon mal rein jetzt in die Bestatterin.
Okay.
Thomas, mit dem Tod von Dorothea Blum stimmt was nicht.
Was soll damit nicht stimmen?
Das kann ich doch nicht so genau sagen. Aber an der Felswand, wo man sie gefunden hat, da waren gerade zwei Männer und die
Lisa, haben... Lisa, der Fall ist abgeschlossen.
Ich weiß, aber der Termin im Krematorium ist heute. Wenn sie erst einmal verbrannt ist, dann können wir sie nicht schon mal untersuchen.
Lisa, sie wurde untersucht. Alles wurde untersucht. Es war ein Selbstmord, ganz klar.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass da...
Das Gefühl einer Physiotherapeutin, die jetzt Bestatterin aushilft, reicht nicht, um den Fall neu aufzurollen. Außerdem sind wir das dem Steuerzahler schuldig, dass wir schnell und effizient arbeiten.
Mich zahlt der Steuerzahler nicht.
Wie bitte? Was? Au. Lisa, der Fall ist over! Lisa? könntest du die bitte direkt ins Archiv bringen, dank dir? Bitte?
Fein.
Sehr witzig für dich. Also skurril ist genau das richtige Wort. Macht Spaß, oder?
Total, voll. Voll. Gutes und, Team auch.
Und wenn ihr da auf der Schwäbischen Alb seid, ist das so ein bisschen Urlaub auch oder ist man da nur am Drehen? Das sieht ja wunderschön aus landschaftlich.
Ist auch wunderschön. Es ist ganz toll, idyllisch. Mein Cousin wohnt da, den sehe ich dann auch schönerweise manchmal, wenn ich dann da bin. das Wetter ist super, die Leute sind nett. Das ist echt entspannt. So.
Und nimmst du den Hund eigentlich immer mit, dann, wenn du drehst?
So dann der Set-Hund. Genau. Und dann liegt er da manchmal rum und ist auch ganz entspannt.
Ja, deswegen ist er auch so, wahrscheinlich, weil er das kennt. Ne?
Ja, Stromhalsband, alles mit dem Stromhalsband.
Schauspieler müssen ja immer so lange warten. Da ist es wahrscheinlich ganz schön, mit einem Hund dabei zu haben.
Stromhalsband. Nein, der liegt dann da, aber ich habe ihn auch immer gerne um mich und dann auch im Blick und so. Und wir sind sehr verbunden miteinander.
Ja.
Und ich weiß, was er braucht und wenn er was braucht. Und ich habe immer das Glück, dass alle ihn noch mögen. So. Und deswegen passt das ganz gut.
Dieser Kommissar Zellinger, das ist ja schon eine spezielle Figur. Also der hat Bindungsängste, er hat, glaube ich, Angst vor Blut. Ne?
Stimmt, das war auch mal ein Thema, hast du recht.
Ja, ist das alles, gibt es da gewisse Parallelen? Bringst du da auch so Ideen mit ein oder ist das eine völlig andere Welt, in der der lebt?
Nee, es gibt ein Buch, das ist immer toll und die Fälle sind lustig und wir schauen, dass wir irgendwie das erzählen, was der Film braucht und was die Beziehungen, die Figurenbeziehungen brauchen. So. Und dann hat er halt diese, was du meintest, Ängste oder so, Beziehungsängste und so, hat aber Annas Figur auch und dann passt das irgendwie ganz gut zusammen. Und ja, wir gucken dann, dass wir das dann lustvoll und spaßig am Ende des Tages irgendwie verwurstet kriegen, alles so.
Ja, aber er hat ja auch ein Kind, er hat einen Sohn, lebt getrennt von der Mutter. Mhm. Das ist ja auch eine Parallele zu deinem Leben, das ist Zufall.
Das ist wirklich Zufall, ja. Wirklich Zufall. Aber ist schön. Es ist auch nur, das ist immer so wieder einbauen, integrieren und weitererzählen. Jetzt auch in dem Teil wird es auch weitererzählt. Genau, das ist echt schön.
Schade, dass es so selten läuft, diese Bestatterin. Wie kommt das?
Weiß ich nicht, wir können aber direkt ein paar Anrufe machen. Dann hat man das Problem vielleicht vom Tisch.
Du kannst einen Aufruf machen und sagen, warum du möchtest, dass das häufiger läuft.
Meinst du, das bringt was?
Natürlich.
Okay, gut, das bringt was.
Es gucken sehr viele Leute zu.
Okay, alles klar. Let's do it.
Guckst du das denn dann, wenn das läuft? Bist du dann, guckst du gerne dich selbst in so einem Film oder eher lieber nicht?
Es kommt immer ganz drauf an, aber das Projekt liegt mir echt am Herzen, auch weil die ProduzentInnen wirklich ganz angenehme Menschen sind und wir das schon so lange machen und ich da auch gerne involviert bin inhaltlich mit Anna zusammen und jetzt hat man eine sehr junge Regisseurin, Lydia Brunner, die es auch ganz toll gemacht hat und wir waren so eine geile Gruppe und dann ist es immer ganz schön auch zu merken und sich wirklich das anzuschauen, was dann bei rauskommt, inwieweit sich's ausgegangen ist, was man am Set irgendwie mal gemacht hat. So. Das ist schön und ich will gerne auch zu den Dingen stehen, die ich mache. Und wenn ich nicht wüsste, was ich gemacht habe, dann kann ich ja auch nicht sagen, hey, guckt euch das an, weil es ist unterhaltsam. Weißt du?
Aber du machst nicht so, dass du jetzt so einen Kult daraus machst, dass das läuft dann 20.15 Uhr und dann lädst du ein paar Freunde ein, ihr guckt das zusammen. Also könnte ja auch sein.
Es gibt Formate, wo das sicherlich vorkommt, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt alle einlade oder so. Aber es gibt Formate, die mag man mehr, manche mag man weniger mehr. Und dann so, weißt du, kennst du ja vielleicht auch von dir. Also es gibt immer Dinge, die... Mit denen kann man sich noch mehr identifizieren. Genau.
Das stimmt.
2 von 5?
Ja, 2 von 5, nicht so
schade.
Viel. Weil der Hund bestimmt nicht daran schuld ist, der ist richtig süß.
Ist bestimmt super gewesen, der Hund.
Ja. Das wäre ja übrigens auch noch eine Möglichkeit, eine Karriere für Indiana Jones. Ne?
Hast du Bock drauf, Indy?
Hat sie noch nicht gemacht, ne? Oder er?
Er hat sie nicht gemacht. TV-Karriere, hast du Bock?
Gut, sieht nicht so aus, ne?
Das ist mein Vati. Mein Vati da eigentlich.
Reicht ja auch, wenn Herrchen das macht. Ne?
Die Leute sind gut, ne? Sind gut, ja.
Christoph, du bist ja aufgewachsen in Sachsen-Anhalt, in einem kleinen Dorf.
Yes.
Hast du das als eng empfunden, diese Kindheit?
In die 90er Jahre, ne? Also die waren halt im Osten geprägt von vielen auch politischen Bewegungen, links, rechts und so, war halt ein Thema bei uns. Ich war halt auf der linken Seite und da gab es nicht so viele und dementsprechend wild war die Zeit.
Also du warst so in die Punker-Richtung, ne?
Ja, genau. Genau. Und dann hast du halt, ja, dann musst du halt einfach mit vielen Widerständen kämpfen und das war normal. Gibt es ja heute auch, nur heute sind es andere Widerstände, aber damals war schon wild. Voll.
Also das heißt, du bist richtig so als Dorfpunk bist du gedisst worden, wie man heute sagt, von den anderen.
Gedisst, vermöbelt, irgendwie gehänselt, gemobbt, so alles, was man so hat, also was es so gab und so. Und dann, ja, aber heute auch irgendwie so manchmal auch der große Held, weil ne, teilweise haben sich die Menschen schon manchmal mit mir identifiziert oder dem der Tatsache, dass ich aus der Gegend komme. So.
Ja.
Das ist irgendwie auch sehr witzig im Nachhinein. Aber ich habe da jetzt keinen Groll, weil es ist, was es ist, es war, was es war. Und jeder muss das für sich selber entscheiden, was er macht im Leben und was nicht. Mhm. So.
Und die Musik, du hast ja sehr früh schon angefangen, Musik zu machen. War die auch wichtig, um ein bisschen da rauszukommen?
Voll, das war total Flucht. Also Flucht nicht, aber mein Vater hat mir damals seine DDR-Gitarre geschenkt. So, und dann habe ich die genommen, erst mal Stahlseiten draufgezogen, dann war sie direkt kaputt, weil die Brücke abgerissen ist und die Saiten falsch waren für die Gitarre. Genau, aber vorher hatte ich so ein paar Momente mit ihr und dann fing ich so an, Musik und Songs zu schreiben und so. Und das war ein totales Ventil, ja, auf jeden Fall. Voll.
Ich habe gelesen, du hast auch gestottert. Hat die Musik dir da auch geholfen, das zu therapieren sozusagen?
Voll, ja, total. Also oft durch Singen wurde ich dann befreit und später dann das Schauspielstudium noch mal mehr, weil da bekriegt dann die Stimme auch einen Raum und so.
Ja, weißt du?
Na.
Aber interessanterweise ist ja dann nicht sofort Schauspiel- und Musikerkarriere gekommen, sondern du bist erstmal zur Bundeswehr gegangen. Warum das?
Genau, ich hatte eigentlich Zivildienst. Ich hatte auch schon einen Platz in der Lebenshilfe. Das war so eine für behinderte Menschen, so eine Institution. Und dann wäre ich auch Fahrer gewesen und so. Hätte ich super gefunden. Und dann bin ich doch noch zur Musterung gegangen. Und dann saß da so ein Kollege, der halt sehr autoritär war und glaube ich das nicht so geil fand, dass ich da irgendwie eigentlich Zivildienst machen wollte. Und der meinte dann, sie sind die höchste Tauglichkeitsstufe. Wir hätten sie gerne bei den Kampftauchern, bei den Fallschirmjägern oder bei der KSK oder so.
Ja.
Aber sie können natürlich auch ins Altenheim da und den alten Leuten den Allerwertesten abwischen. Machen Sie mal.
Ist ja unmöglich.
Habe ich gesagt, weißt du was, zerreiß mal den Zivildienstantrag und schreib mal rein, ich gehe als Offizier 3 Jahre, damit ich Typen wie dich rausschmeißen kann.
Und wie hat er da reagiert?
Fand es irgendwie geil, aber fand es dann nicht so geil. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Schiss, weil er meinte so, okay, der Typ meint es ernst, okay, cool. Oder nicht cool. Und dann habe ich erstmal mich verlängert, irgendwie eingetragen, habe das aber dann zurückgezogen, weil einfach auch ich dann merkte, das ist so gar nicht meins, so hierarchische Strukturen und so, das war mir einfach teilweise zu extrem. Aber die Lehre da war ganz, ganz wichtig und ganz interessant. Ohne die Bundeswehr wäre ich auch gar nicht Schauspieler geworden, weil dann ganz viele Wege aufgegangen sind Richtung Kunst und so. Ich habe dann Menschen getroffen, die dann wichtig waren im Leben.
Ach so, okay. Genau. Also das hatte im Nachhinein, sollte das
im Nachhinein,
so sein.
Voll, im Nachhinein war mein Instinkt in dem Moment und der Kampf fürs Richtige irgendwie wegweisend, ja.
Mhm. Und die Musik lief ja immer parallel. Du hast unterschiedliche Bands gehabt und hast du denn immer auch das zeitlich ermöglichen können, weil du ja sehr viel spielst auch, ne? Ging das immer mit der Musik?
Ja, es gab dann Jahre, da war es zu viel und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass ich einfach so an meine Grenzen kam. Und gemerkt, dass ich einfach nicht alles gleichzeitig machen soll mehr oder kann mehr und dann alles nacheinander eher so machen und so. Und deswegen gab es die Phasen, hast du wahrscheinlich auch, früher hast du wahrscheinlich auch irgendwie wilde Maus gespielt, was weiß ich, aber naja, du weißt, was ich meine, aber so dieses alles geht und so, man kann alles, was kostet die Welt mäßig und so,
ja,
aber
natürlich.
Das ist am Ende des Tages, ist das nur bedingt gesund, glaube ich, wenn man so... Ne? Weißt du, was ich meine? So,
ja, man muss sich natürlich dann irgendwann mit seinen Kräften anfangen,
ja,
zu haushalten.
Total,
ne?
Voll.
Jetzt gibt es aber eine neue CD. Also
ja.
Ganz, ganz neu, wirklich. Sind das Texte, die was über dich erzählen?
Voll. Also ich war ja lange weg. Ich habe ja jetzt 6 Jahre. Aus privaten Gründen habe ich mich sehr zurückgezogen aus der Kunst sozusagen. Und habe das halt versucht, musikalisch auch irgendwie zu dokumentieren. Und die Platte heißt halt Hashtag selten so gelacht. Was
sehr witziger Titel, Hashtag selten so gelacht.
Genau, was irgendwie ein Kommentar auch ist auf diese ganze Zeit. Ja. Es geht viel um Familienrecht, es geht viel um Gleichberechtigung. Es geht um, wie sollten wir denken als Menschen, als Elternteile in Zeiten, wo Diversität und Gleichberechtigung groß geschrieben ist. Aber die Frage natürlich, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Und sollten wir nicht auch dahin schauen, dass wir gute Rollenbilder sind und darstellen für unsere Kinder? Weil ich finde, da ist so der neuralgische Punkt. Man kann jetzt ganz viel Arbeit machen, ganz viele schlaue Dinge sagen und die Welt verändern. Wenn wir unsere Kinder aber dabei im Stich lassen, dann drehen die Runde nochmal. Weiß nicht, ob man das muss so. Ne? Und das habe ich erlebt und bin da irgendwie bis ans Äußerste gegangen, bis zur Psychiatrie. Und kam an meine Grenzen oder ich kam an die Grenzen des Systems, sag ich mal so. Und das habe ich versucht, aber gehaltvoll und auch optimistisch und irgendwie auch wegweisend und nach vorne blickend zu vertonen, in Texte zu packen oder und dann so zu erzählen. Und letztlich Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht oder so, auch Hoffnung zu geben. So. Weil ich glaube, jeder, der an diesen Familienfronten für sich oder sein Kind kämpft, der sollte das tun, weil unsere Kinder werden es uns danken. So.
Die Geschichte mit deinem Sohn musst du uns vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Aber wir wollen dich natürlich jetzt erstmal live sehen hier im Studio. Und wir gucken uns mal ein Video an von deiner Hashtag selten so gelacht Platte. Währenddessen kannst du hier rübergehen und dann hören wir live dich mit der Gitarre mit einem Song. So, jetzt hier kommt das Video.
So allein an deiner Tür fällt ihm plötzlich wieder ein, wie es niemals enden soll. Dreht er sich um oder im Kreis? Jeder noch so kleine Fliegen steht und fällt mit dir. Jeder noch so kleine Fliegen. Jeder noch so kleine Frieden, jeder noch so kleine Frieden steht und fällt mit dir.
So, ich finde, man merkt es doch. Oder traust du dir zu hören, ob ein Song KI generiert ist oder ob das so eine handgemachte Musik ist, wie du sie auch machst?
Ja, man kann es schon, ich glaube, man kann es schon checken so. Also wenn man es... Also du weißt, du hörst auf jeden Fall, ob eine Aufnahme live aufgenommen wurde und, oder analog ist. Das kriegt man schon so mit, ob es Temposchwankungen gibt und so weiter, ob es Dynamiken gibt. Das hörst du schon im Sound so. Aber wenn das alles aus der Konserve kommt, also viel Musik ist ja auch elektrisch, die auch von Menschen gemacht ist, wird es schwerer.
Ja. Du hast uns ja gerade diesen wunderschönen Song von deiner neuen Platte vorgespielt. Hashtag selten so gelacht. Hast du ein eigenes Label? Wie machst du das? Also,
genau,
bist ja nicht bei einer großen Plattenfirma.
Nö, ich bin bei Motor. Das ist so ein Indie-Label. Manche kennen es noch von früher. Da kamen so ein paar Indie-Bands her, die wir, glaube ich, mochten alle so. Aber das ist alles mit Eigenkapital letztlich. Und jeder, der Lust hat, sich die Vinyl zu gönnen oder so, kann da gerne auf Startnext reinschauen und sich die bestellen.
Also über Crowdfunding läuft das?
Genau, es ist so ein 1:1. Ne? Also die Platte ist schon finanziert, aber jeder, der die Platte jetzt möchte oder ein Wohnzimmerkonzert oder irgendwie ein Beanie oder so, der kann das alles bestellen.
Trittst du denn
auch? Hund auch, nein.
Ja, trittst du denn auch auf? Also machst du eine kleine Tour?
Genau, es gibt am 16. Mai gibt's ein Release-Konzert, da kann man auch Tickets für sich ordern.
Ja.
Und dann schauen wir mal, ob die Nachfrage noch da ist, den alten Mann noch zu sehen auf der Bühne mit seinem Hund.
Du hast eben schon angedeutet, das sind sehr persönliche Texte, die mit deinem Leben und auch nicht so leichten Phasen in deinem Leben zu tun haben. Du hast einen Sohn. Gab es Probleme? Also gab es einen Sorgerechtsstreit? Oder
ja, es gibt es ja immer, genau. Es gibt einfach, so sehr ins Detail will ich da gar nicht gehen, aber es gab natürlich immer, also es gab viel Bewegung in den letzten Jahren, wie gesagt, die mich halt bis in die Psychiatrie brachten, ich glaube.
Wie kam das? Also,
naja, ich kam halt einfach an die Grenzen des Systems und war aber selber noch nicht bereit, gewisse Dinge so hinzunehmen, wie sie sind, weil ich immer auch sehr ideologisch oder idealistisch unterwegs war. Jesper Juhl ist zum Beispiel auch ein sehr bekannter Familien.
Der war schon hier zu Gast bei mir, bei Jesper Juhl.
Super. Lebt nicht mehr leider, aber ganz toll. Von dem habe ich viel gelernt. Und generell aus dem Norden kann man sich ganz viel abgucken. Ne? In Dänemark wo ein Wechselmodell zum Beispiel.
Also das Problem war, dass du das Gefühl hast, du bekommst deinen Sohn nicht oft genug zu sehen als Vater, oder?
Gibt's unterschiedliche Probleme sozusagen. Es gibt immer einen Elternteil, wo das Kind weniger lebt sozusagen. Und wenn man sich trennt, entstehen einfach Probleme grundsätzlich über, wie man mit dem Kind umgeht sozusagen. Mm, mm. Und wenn man aber, wenn beide Eltern fähig sind und wollen und dürfen, dann finde ich, sollte es in diesem Land eine Regelung geben, dass die besagt, dass das okay ist, dass beide auch gleichermaßen da sein dürfen und als Figuren ein junges Leben begleiten dürfen. So. Und das ist einfach in Deutschland nicht so. Und das ist total, ich finde es total brutal für die Kinder und für die Eltern, betroffenen Elternteile jeweils sozusagen. Und es betrifft nicht nur Väter, obwohl es in der Masse Väter sind. Genau, und ich finde, um diese Diskussion, also um das zu ändern, müsste man einfach in einen Dialog gehen. Und dadurch, dass es aber auch keinen Dialogzwang gibt in Deutschland, im Gegensatz zu Dänemark.
Mhm. Ist das tatsächlich
ist so, wirklich so ein Unterschied? Wenn du nicht sprechen möchtest, musst du nicht sprechen.
Ah, okay. Und was war das dann für ein Moment, wo du gedacht hast, ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt mir therapeutische Hilfe holen? Kann man sich so einfach in die Psychiatrie selbst einweisen?
Ja, habe ich dann gemacht, ja. Ich habe dann genau auch zwei Filme verloren, aber das war mir dann egal. Und habe gesagt, ich muss jetzt hier einen Stecker ziehen, weil das geht einfach auf meine Gesundheit und ich will gesund bleiben und so. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt einweisen lassen. Und dann habe ich in Berlin bei den Alexianern, Grüße gehen raus an der Stelle, vielen Dank für die Zeit und die Hilfe, echt gute BegleiterInnen gehabt. Und ja, habe dann sehr lange irgendwie gebraucht, aber ich habe es, glaube ich, ganz gut jetzt gemacht, da rauszukommen. Habe auch erkannt, dass Therapie ein wahnsinnig wichtiges Feld ist. Deswegen habe ich mich auch jetzt entschieden, noch selber eine Therapeutin- oder eine Psychotherapeuten-Weiterbildung zu machen, um dann auch Menschen helfen zu können, als Bogentherapeutin.
Was genau ist ein Bogentherapeut?
Das ist, kommt von der Kunst des Bogenschießens, Zen. Also es ist so diese japanische Lebens- und Kampfkunst, wo es über den Stand geht, über die Atmung geht, über das Loslassen geht, was auch für vieles stehen kann, über die Manifestation von einem Ziel oder etwas, was du möchtest im Leben. Und da kann man dann mit dem Bogen, der ja ein sehr altes menschliches Werkzeug ist, tatsächlich sehr viel arbeiten. Und ich selber möchte aber erstmal die psychotherapeutische Expertise haben, bevor ich anfange, mit Menschen, die eine psychische Störung haben, dann zu arbeiten, weil das brauchst schon, wenn du in diese Arbeit gehst, in diese Räume gehst, dass du wirklich weißt, was da vor dir ist. So, ne? Und dann kann man noch gut arbeiten. Aber die Reaktion darauf, mein bester Freund macht das schon, die sind immer großartig. Die Menschen sind wahnsinnig dankbar, auch alternative Therapieformen dadurch so zu entdecken. Ne? Mhm. Weil wir brauchen sie definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar immer mehr.
Ist ja kein Geheimnis, ja.
Und wie leicht ist es gefallen, dann nach dieser Zeit in der Psychiatrie, wo du dich ja sehr mit dir selbst beschäftigen musstest und auch wolltest, dann wieder in dieses Schauspielbusiness reinzugehen, was ja teilweise wahrscheinlich auch doch recht oberflächlich ist, ne? Der Umgang miteinander, wenn alles immer schnell gehen muss?
Weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe, Die Bestatterin ist der erste Film, den ich gemacht habe nach der Zeit.
Ach so, okay. Mhm.
Man sieht mir das auch ein bisschen an, finde ich, aber Uli Aselmann, der Produzent, der eine Produzent von den beiden, ist ein sehr guter Mensch und hat mich da sehr auch begleitet in dieser Zeit und mir auch die Chance gegeben, die Möglichkeit gegeben, da auch die Räume zu haben, die ich am Set brauchte. Und es geht einfach darum, energetisch sich abzugrenzen, zu schauen, was tut mir gut, was kann ich gut, nehme ich mich dann ein bisschen raus, meditiere ich, komme ich ein bisschen runter, reguliere ich mich. Ne? Achtsamkeitsübungen spielen da eine Rolle und ja, die hat man dann immer dabei. Also du hast die Angst, wenn du die Angst halt hast, wie ich in meinem Fall, hast du immer dabei.
Ja.
Du musst immer wissen, ich habe sie. Ich habe letztens so einen Clip gesehen von so einem Wettermoderator. Fand ich total geil. Der war mitten in der Sendung, er sagt das Wetter an und dann in die Kamera. Ich merke gerade übrigens, ich kriege eine Panikattacke. Ich würde einfach jetzt mal rüberschalten zu meiner Kollegin, die macht für sie weiter. Aber ich bin gleich wieder für sie da, ne? Bis gleich.
Tatsächlich?
Und war total souverän damit. Und ich so, wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, wir sitzen hier. Und ich muss kurz, tut mir leid, ich muss kurz rausgehen, weil ich kriege gerade eine Panikattacke. Bettina, ich würde gleich wiederkommen. Ne? Mach du mal weiter, du weißt ja.
Man lacht darüber, aber ich meine, ja, wahrscheinlich ist das genau der richtige
Umgang. Der Weg, ja. Wie geil das ist. Und du nimmst Menschen, die das auch betrifft, einfach komplett die Angst.
Ja.
Dadurch. Weil es ist ja dann immer dann noch die Angst vor der Angst, wenn ich jetzt nicht im Studio sitze. Oh, dann wird es ja bestimmt gleich losgehen.
Ja, ne? Ja. Nicht, dass man es nicht verdrängt, sondern dass man es zulässt. Also wie etwas, was immer wie so ein Hund bei einem ist. Ne?
Genau, nur so, also du musst es halt umarmen, ne? Du musst alles eigentlich mit Liebe, kriegst du eigentlich alles irgendwie gelöst so. Und musst alles eigentlich umarmen, auch solche Sachen.
Ja, sehr, sehr spannend.
Voll.
Also wir haben schon gehört, dass Christoph sich natürlich zwangsläufig mit psychologischen Themen viel beschäftigt und sich auch zum Therapeuten ausbilden lässt. Was das genau ist, hat er uns gerade erklärt. Wir gucken uns ja mal was ganz anderes an. Und zwar also im Grunde was Ähnliches. Und zwar gucken wir uns an, wie ein Trainer arbeitet, der Menschen, die oft mit Gewalt konfrontiert sind, die Angst nimmt. Sophia Münder war bei einer Sitzung dabei.
Wilfried Wilkens ist Anti-Gewalt-Trainer. Er zeigt, wie man Gewalt Grenzen setzt. Heute Feuerwehrleuten in der Feuerwehrakademie in Hamburg.
Dieses Deeskalationstraining sehe ich als kleinen Beitrag dazu, dass die Menschen, die hier 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Menschen, die Hilfe brauchen, diese Hilfe zukommen lassen und dass die möglichst wenig in solche Opfersituationen kommen, weil sie natürlich auch zunehmend Angriffspunkt für frustrierte und enttäuschte Menschen werden, die den Frust da einstecken.
Attacken auf Einsatzkräfte sind keine Seltenheit mehr. Die Hemmschwelle zu Gewalt sei gesunken, sagt die Feuerwehr. Wie die Rettungskräfte sich schützen können, das übt Wilfried Wilkens heute in einem Rollenspiel.
Scheiße, scheiße! Ah, ich will sie nicht!
Die Feuerwehr, wir möchten Ihnen
helfen. Ja, genau!
Bleiben Sie
bitte. Letztes Mal haben Sie mir hier auch geschlagen.
Wir wollen Ihnen nur helfen. Genau, so ist gut. Beruhigen Sie sich schön.
Okay, danke schön. Was hat er gut gemacht?
Ist ruhig geblieben.
Er ist ruhig geblieben und er bleibt im Blickkontakt. Und das führt dann zu was?
Zur Kontaktaufnahme hat das geführt.
Ah, gut.
Sein Tipp, Ruhe bewahren, den Dialog suchen und Körperkontakt vorerst vermeiden.
Man kam in die Situation auch schon vorher, man wird es auch jetzt nach diesen Trainings kommen, dass man mal angefeindet wird oder verbal dann vor allem oft auch irgendwie angegangen. Ich würde fast behaupten, das hat bei den meisten Feuerwehrkollegen irgendwie schon innerlich geschlummert, dass sie diese Tools quasi schon hatten, aber jetzt kann man das doch ein bisschen besser einsetzen einfach.
Gewalt verhindern, das ist Wilfried Wilkens Ziel. Seine Gründe dafür sind ganz persönlich.
Das ist Thema geworden, weil ich, seit ich denken kann, mit Gewalt zu tun habe. Sowohl als Kind, wo man damals noch geschlagen worden ist, wenn man sich nicht so benommen hat, wie die Erwachsenen oder die Vorbilder sich das wünschen. Sowohl zu Hause als auch in der Schule. Und versuche heute als Deeskalations- und Antigewalttrainer so ein bisschen einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass unsere Stadt oder unsere Welt ein bisschen friedlicher wird, als sie das vielleicht bisher ist.
Wilfried Wilkens arbeitet nicht nur mit potenziellen Opfern von Gewalt, auch mit Tätern.
Alle Wut oder alle Gewalt, die in einen Menschen in seiner Entwicklung hineingestopft wird von Autoritäten oder von anderen, will irgendwann wieder raus aus diesem Menschen. Und die Kunst besteht darin, diese Aggression, diese Wut kontrolliert abzulassen, sodass man sich möglichst nicht selbst und auch keine anderen Menschen dabei schädigt.
Auch die JVA Bilwerda setzt seit Jahren auf seine Arbeit. In vertraulichen Übungseinheiten trainiert Wilfried Wilkens Straftäter, die vor ihrer Haftentlassung stehen. Sie sollen die gleichen Fehler nicht noch einmal machen.
Jeder entschärfte Täter ist letztendlich aktiver Opferschutz und er hat eine Reha-Chance, weiter aktiv am Leben dieser Gesellschaft so teilzunehmen, dass er weder sich noch andere unnötigen Schaden zufügt.
Dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und Vorurteile ablegen. Darauf legt Wilfried Wilkens Wert.
Da, glaube ich, gibt es viel, viel Handlungsbedarf. Einfach wieder mehr auf den einzelnen Menschen zu gucken, ihn wertzuschätzen und auch mal Stärken und Ressourcen zu sehen.
Sehr interessant, ne?
Super Typ.
Ja.
Super Typ.
Kannst du auch nur so bestätigen.
Mega, wir haben ja nur geklatscht die ganze Zeit, innerlich und äußerlich. Mhm. Völlig gut.
Wenn du deine Ausbildung fertig hast, wie wirst du das dann gewichten? Kannst du dir vorstellen, dass du mehr im therapeutischen Bereich arbeiten wirst als Schauspieler?
Ich guck mal, wie es sich anfühlt dann. Ich kann es gar nicht genau sagen.
Ich habe gerade gesehen, wie du auch darauf reagiert hast. Es ist schon ein Bereich, der dich sehr interessiert, ne?
Ja, und
das ganze Coaching, ne?
Ja, und ich finde, vieles von diesen Dingen kann halt auch wirklich nur von Männern gelöst werden, ne? Also man kann auch gerade Machtmissbrauch oder so, ne? Das geht ja oft einfach von Männern aus oder in der Regel. Und ich finde, du kannst das nur als Mann, musst du es stoppen. Du musst sagen, hier gehe ich dazwischen und sage einem anderen, das ist nicht so geil, lass mal. Mach mal nicht. Nein, nein, nicht gut.
Ja, und da so. Kann man ja in der Kindererziehung ansetzen.
Genau, da geht's. Ich sage auch immer, es geht total darum, wie wir unsere Jungs erziehen, sozusagen, was wir aus ihnen machen. Es geht auch darum, tolle Vorbilder. Und was er macht, fand ich super, weil er geht da wirklich rein. Und Chapeau, ich ganz toll.
Ja. Und ganz toll, mit dir zu sprechen. Danke für dieses sehr offene Gespräch. Morgen kommen auch zwei tolle Gäste, Julia Becker und Chris Sommer. Das sind Influencer, Podcaster. Die haben einen tollen neuen Podcast namens Drinnies. Bin ich gespannt drauf. So, danke dir, Christoph.
Danke dir.
Und danke natürlich in deine Jones. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen.
Geil. Schön, echt schön. Voll schön.